Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Der Otto hat schon gesagt, ich denke, ihr kennt mich. Wenn nicht, sage ich vielleicht kurz was zu meiner Person. Ich bin 39 Jahre alt, komme aus der Marienberg-Adventgemeinde, wohne in, ja, gar nicht so weit weg, Altentann. Ich glaube, das wissen nur wenige, hat nur 600 Einwohner, gegenüber von Burgtham. Ich denke, das ist etwas bekannter. Ja, und ich freue mich immer wieder hier zu sein, denn wir, meine Frau und ich, wir lieben es, eine kleine Gemeinde. Jetzt Marienberg hat doch mit 170 Mitgliedern, ist doch eher etwas als groß einzustufen, und uns gefällt es immer so, dieser kleine Rahmen. Ja. Wie gesagt, meine Frau, vielleicht stehst du mal auf, Christine, und mein kleiner Sohn, der ist 3 Jahre alt, ja, aber ich denke, wir sind bekannt. Okay. Erstmal auch von mir alles Gute euch beiden, dass ihr am gleichen Tag geboren seid. Preist dem lieben Gott, dass er dieses Wunder möglich gemacht hat, ja, und 2 Menschen für ihn brennen und für ihn arbeiten. Hab Dank dafür. Gut. Bevor wir anfangen, möchte ich noch ein Dankeschön loswerden. Der Sebastian weiß es ja. Ich bedanke mich im Namen des Missionsteams, dass ihr uns so helft, dass wir am 31. Oktober doch mehrere Leute sind und dass ihr da echt mit uns geht und Menschen auf diesen Tag, ja, vorzubereiten, dass ihr auch ein Gebet an uns denkt, dass wir da wirklich Menschen erreichen können. Habt 1000 Dank, dass ihr uns da helft. Es ist wichtig, dass wir da zusammengehen, denn wie gesagt, es ist ein Feiertag und die Gemeinde plant vielleicht sogar schon am 28. was zu machen, und das Missionsteam kann nicht immer alles machen. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel ich am 28. dabei bin, bin ich vielleicht am 31. nicht dabei oder andersrum. Und dass ihr uns da so unterstützt mit eurer Jugend, hab Dank nochmal, Sebastian, dass du es auch weitergegeben hast. Gut. Ich habe heute Verstärkung mitgebracht, der Alexander. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute auch gekommen ist aus der Gemeinde Marienberg. Und der Andi, sind bekannte Gesichter für mich, die hocken in der Marienberg nur 1-2 Reihen von mir entfernt. Okay, bevor wir anfangen, möchte ich nochmal euch bitten, mit einem Gebet, wenn es möglich ist, niederzuknien. Lieber allmächtiger Gott im Himmel, wir danken dir, dass wir in Frieden und Freiheit noch dein Wort austeilen dürfen. Dass wir noch in Frieden und Freiheit uns hier einfach versammeln dürfen. Es steht kein Polizist vor der Tür. Hab Dank dafür. Lass uns diese Zeit nutzen. Lass uns diese Zeit ehrwürdig handeln, dass wir Menschen für dich gewinnen. Hab Lob und Dank dafür. Sei du jetzt bei jedem, mach du das Herz auf, helf du, dass ich dir nicht im Weg stehe. Hab Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Gut. Ich habe heute ein Gleichnis mitgebracht. Und zwar dieses Gleichnis kommt 2-mal in den Evangelien vor. Und zwar Matthäus und Lukas berichten nur dieses Gleichnis. Und interessant bei diesem Gleichnis ist der Kontext, es geht immer um die Wiederkunft Jesu Christi und um die Endzeit. Und was noch mysteriös ist an diesem Gleichnis, es beginnt ganz anders wie die anderen Gleichnisse, die Jesus so macht. Denn dieses Gleichnis beginnt, wo Jesus dich und mich was fragt. Er fängt nicht das Erzählen an, wie man es kennt. Es war ein reicher Mann, es waren 2 Menschen. Nee, dieses Gleichnis beginnt mit einer Frage. Und ich denke, diese Frage hat sich jeder, der hier im Raum ist, schon mal gestellt. Die Frage ist nur, wie oft hat sich diese Frage gestellt. Und zwar diese Frage lautet, wer ist nun der treue und kluge Knecht? Nein, nicht eine ganz einfache Frage, Jesus, die er stellt. Und dennoch hat sie jeder von uns sich schon mal gefragt. Bist du ein treuer Knecht? Wann hast du dich diese Frage das letzte Mal gestellt? Bei der Taufe? Oder wenn du von Satan angegriffen worden bist? Ich denke, diese Frage sollten wir uns ständig stellen, ob wir treue und kluge Knechte sind. Interessant ist auch, wann Jesus diese Frage stellt. Am Ende seines irdischen Dienstes. Nicht am Anfang. Nicht in Johannes Kapitel 3 oder 4, sondern am Ende in Matthäus 24 fragt Jesus erst diese Frage. Aber was antwortest du ihm? Wir schlagen auf Matthäus Kapitel 24. Dort wird uns dieses Gleichnis erzählt oder diese Geschichte ab Vers 45. Aber ich möchte trotzdem nochmal den Kontext nochmal näher beleuchten, und zwar den Vers 44. Interessant, Lukas Kapitel 12 berichtet auch die Geschichte. Auch da kommt der Satz fast gleich vor, bevor es losgeht, in Vers 44. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meinet, kommt der Sohn des Menschen. Und jetzt beginnt er erst die Frage zu stellen in Vers 45. Also mit anderen Worten, wir können einen ersten Anhaltspunkt schon erkennen, um was es bei den treuen und untreuen Knechten gehen wird. Um Wachsamkeit. Aber interessant ist, dass Jesus hier mit Wachen einen anhaltenden Zustand beschreibt. Also nicht einmal wachen und wieder gehen, sondern einen Zustand, der immer anhält. Aber was meint Jesus damit? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Jesus hier nicht meint, dass keiner von uns mehr am Abend ins Bett gehen darf. Ich denke, das macht der Text deutlich, dass Jesus das hier nicht meint, dass wir irgendwelche Tabletten nehmen sollen und immer nur wach sein sollten. Ja, ich denke, das ist klar. Ja. Aber was meint er hier? Er benutzt ein Bild, was damals in Kriegszeiten so wichtig war. Es konnte auch nicht jeder Wächter werden. Man hat den Wächter auf einen hohen Turm gesetzt. Und seine Aufgabe war es, ständig aktiv zu sein. Und zwar zu gucken. Um, wenn das Böse erkannt wird, schnell Alarm zu bringen. Aber für wen sollte der Alarm sein? Für ihn selber? Für die, die in der Stadt wohnen, die schlafen, die sich vielleicht nicht vorbereitet haben, die vielleicht andere Aufgaben hatten. Aber jetzt denken viele, hier stoppt's. Aber ein Wächter hatte noch eine zweite Funktion. Andere Wächter, quasi in alle Himmelsrichtungen, ist logisch, ja, zuzurufen. Aber für was denn zurufen? Um zu kontrollieren, dass ja keiner von ihnen eingeschlafen ist. Das vergisst man oft. Das ist aber auch eine Aufgabe dieses Wächters gewesen. Dieses Bild, Wachen, benutzt Jesus, um dir und mir zu zeigen, die Vorgeschichte, ob du ein treuer oder untreuer Knecht bist. Also mit anderen Worten, Wir sollen nicht untätig sein bis zur Wiederkunft Jesu. Bis hierhin ist die Geschichte vielleicht noch einfach, aber was für Tätigkeiten soll ich denn machen? Meint Jesus, dass ich immer in den Gottesdienst gehen soll? Immer andauernd Bibel lesen soll? Was meint Jesus mit, ich soll aktiv sein? Lesen wir Vers 45. Da heißt es, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zu rechter Zeit? Hier gibt Jesus einen entscheidenden und doch interessanten Hinweis. Jesus sagt nicht, der treue Knecht ist der, der alle Erkenntnis hat. So lesen wir es oft, wa? Oder der treue Knecht ist der, der die Gebote Gottes kennt und sie hochhält ständig. Das sagt Jesus auch nicht. Das ist interessant. Sondern Jesus sagt, der seinen Knechten zur rechten Zeit Speise gibt. Mit anderen Worten, der treue Knecht ist einer, der aus Überzeugung, dass sein Herr bald kommen wird, aber er weiß nicht genau wann, lässt er keine Gelegenheit ungenutzt, mit den himmlischen Engeln für das Heil von Seelen zu arbeiten, aber auch um für die Gemeinde Speise zu geben, auch Gemeindearbeit verrichtet. Aber interessant ist hier, dass der Wortlaut heißt, immer zur rechten Zeit. Ich glaube, jetzt schocke ich jemanden, wenn ich jetzt was weiterbringe, aber ich denke, es wird klar. Wenn es heißt, ich gebe was immer zur rechten Zeit weiter, dann können es nicht immer die gleichen Worte sein. Tut mir leid, es ist so. Was meine ich damit? Wenn deine Botschaft heißt, der Herr liebt dich, ist das eine sehr wichtige und gute Botschaft. Die kann aber nicht immer ausreichend sein, wenn es heißt, er gibt ihnen die Speise zur rechten Zeit. Was meine ich damit? Der direkte Zusammenhang mit dieser Aussage ist auch zum Beispiel in Vers 37 zu finden, wo eine Geschichte ins Spiel kommt. Aber wie die Tage Noahs, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also wir werden hier mit Noah in Verbindung gebracht. Aber was kann ich von Noah lernen, was mit einem treuen Knecht in Verbindung steht? Was war denn von Noah die Botschaft? Wie können wir an Noah erkennen, was ein treuer Knecht macht? War seine Botschaft, dass Gott alle Menschen liebt? Mit hundertprozentiger Sicherheit. Aber ist Noah da stehen geblieben? Also nochmal, ich will hier keinen verlieren. Gott liebt dich und mich und das ist das Größte. Da gibt es gar nichts da, irgendwas dran zu rütteln. Das ist das Wichtigste überhaupt. Nur wenn der treue Knecht Speise gibt, immer zur rechten Zeit, dann kann dies aber nicht nur das Einzigste sein, was man weitergibt. Wie war es denn bei Noah? Noah hat ihnen aus der Liebe heraus, weil Gott sie nämlich liebt, das ist es, auch was von einem Gericht gebracht. Dass die Erde, wo er lebt, gerade untersucht wird. Dass die Werke vor Gott gekommen sind. Und dass eine Warnung nötig ist. Hatte ihnen das Gericht und die Vernichtung angekündigt, um den Leuten Angst zu machen? Ich denke nicht. Sondern er hat es verkündigt, um sie zu retten. Es ist beides ähnlich, sieht aus. Ja? Jemand Angst machen, dass er das tut, was ich will. Oder jemand retten. Aber der Unterschied ist so gewaltig. Denn Gott will, dass du ihm vertraust und deswegen bereit bist, dich retten zu lassen. Während die Angst um dein Leben nur davon geht, wie kann ich noch einen Tag länger leben? Mit anderen Worten, Noah hat die Liebe Gottes gepredigt, aber in Verbindung auch mit der Erlösung. Mit der Speise, die zu der Zeit richtig war. Mit anderen Worten, lasst euch bitte nicht von der Welt irreführen. Es wird Regen kommen und die Welt wird untergehen. Aber was hat Noah gemacht? Und hier scheiden sich leider die Geister. Was hat Noah gemacht, bevor er gepredigt hat? Er hat angefangen zu bauen. Aber warum baut denn der? Hätte doch Gott ganz anders machen können, oder? Hätte doch viel mehr Zeit gehabt, noch mehr Leute zu informieren. Wieso diese Zeitverschwendung mit 8, 9, 10 Stunden am Tag, die Bibel berichtet es nicht, wie lang er am Tag dafür gebaut hat und mit seiner Familie, ja, der Geist der Weissagung sagt sogar, dass noch anfangs ihm die Welt noch geholfen hat beim Bauen. Anfangs. Damit die Menschen sehen, dass die Predigt, die Verkündigung erst mit den eigenen Werken beginnt, wie du lebst. Das sollten erstmal die Welt sehen, dass er selber anfängt, ein Schiff zu bauen. Und in Verbindung mit den Werken dann auf das Gericht hinweisen. Auf die Rettung in diesem Schiff hinweisen. Stellt euch mal vor, Noah hätte den Teil des Bauens weggelassen, sondern nur gepredigt. Merken wir, wie schwer es für die Leute noch zusätzlich gewesen wäre, an eine Rettung ohne Arche zu glauben? So schwer ist es, wenn Gottes Nachfolger nicht im Einklang mit Gottes Botschaft in dieser letzten Zeit übereinstimmen. Oftmals waschen wir unsere Hände in Unschuld und sagen, naja, sie spotten alle nur. Aber schon mal daran nachgedacht, warum der ein oder andere Heide über Gott spottet? Kann es sein, dass du und ich vielleicht der Grund waren, warum er den Gott des Allmächtigen, den Gott im Himmel spottet? Also ein treuer Knecht ist, wenn du in dieser letzten Zeit Gottes gegenwärtige Wahrheit anderen Menschen weitergibst. Was ist denn in der heutigen Zeit gegenwärtige Wahrheit? Mit Sicherheit als erstes zu nennen, dass Gott dich und mich liebt. Das ist immer die erste Begründung. Denn nur aus Liebe gibt es ein Untersuchungsgericht. Nur aus Liebe gibt es überhaupt eine Wiederkunft Jesu Christi. Denn er will dich und mich heimholen. Und er sagt, bitte helf mir, Menschen dafür zu gewinnen. Und ja, da gehört auch eine Warnungsbotschaft mit rein, dass die Welt, so wie sie jetzt ist, nicht für immer bestehen bleiben wird. Da gehört auch die Botschaft dazu, dass es ein Gericht gibt, dass deine Taten mit deiner Gesinnung in Übereinstimmung bringt. Stimmt es überhaupt überein? Hättest du überhaupt Freude an dem Himmel? Da gehört auch, was in der heutigen Zeit so schwer zu glauben ist. Ich kenne da selbst einen guten Freund, der beißt sich da gerade die Zähne dran aus, hat alle Taufunterrichtsstunden schon bekommen, weiß so viel. Aber ob die Welt wirklich in 7 Tagen gemacht ist? Ob sie doch nicht vielleicht Jahrmillionen Jahre alt ist. Was ist das End von mir? Der hat noch nicht Ja gesagt. Das ist auch gegenwärtige Wahrheit. Denn nur wenn ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann kann ich auch glauben, dass Gott mal ein Ende macht. Stellt euch vor, wenn Noah überhaupt nicht gepredigt hätte, nur gearbeitet hätte, nur das Schiff gemacht hätte, kein Wort gesagt, nichts. Ich denke, er hätte sich vor Gott sehr, sehr versündigt. Naja, vielleicht sagst du jetzt aber, Moment mal, wollen die Leute mich überhaupt anhören? Werde ich nicht Probleme bekommen, wenn ich die Botschaft bringe? Denn natürlich, die Welt erzählt uns was anderes, dass die Welt immer so weitergehen wird. Dass es für alles eine Lösung gibt. Die Welt wird sogar noch einen Schritt weitergehen und versuchen, die Welt zu vereinen. Interessant ist, dass in Lukas 17, vielleicht lesen wir es mal, Lukas Kapitel 17, da geht es auch wieder um die Wiederkunft Jesu. Eigentlich ähnlicher oder fast gleicher Zusammenhang. Da heißt es in Vers 24 und 25, denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Aber jetzt kommt's. Vorher aber, das ist genau jetzt die Zeit, wo wir besprechen, vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und jetzt heißt es in Vers 26 wieder, und wie es in den Tagen Noahs geschah. Ja, es gehört zum treuen Knecht auch dazu, die Botschaft zu bringen, selbst wenn er ausgelacht wird. Nicht nur in der Gemeinde, wo er vielleicht ein Schulterklopfen kriegt, sondern da, wo er für verrückt erklärt wird. Da, wo man ihn auslacht. Ja, da, wo er vielleicht beruflich sogar durch sein Glauben Nachteile. Also nicht nur, dass ich mit ihm nicht meine Mittagspause verbringen will. Nicht nur, dass ich ihn auslache, sondern dass ich vielleicht auch Nachteile in der Arbeit bekommen kann. Weil der Chef vielleicht sagen kann, also so einem kann ich doch, was weiß ich, jetzt könnt ihr 1000 Gründe aufbringen, die und die Stellung nicht anvertrauen. Noah hat sich 120 Jahre lang nicht davon abbringen lassen. Muss man sich vorstellen. 120 Jahre verlacht, verspottet zu werden. Ich muss leider in meinem Leben gestehen, ich habe mich oft ertappt, dass als ich gemerkt habe, jetzt würde ich mir meine Hände schmutzig machen, weil ich merke, der da drüben möchte es, der verlacht mich gleich. Dann habe ich aufgehört. Einfach aufgehört. Bin gegangen. Das hat nichts mit einem treuen Knechten zu tun. Lasst uns da ehrlich sein miteinander. Das hat nichts mit einem treuen Knechten zu tun. Stellen wir uns nur kurz vor Jesus, wie er bei der kleinsten Sache, wo man ihn ausgelacht hätte, sofort rückwärts gegangen und gesagt hat, Ende, ich will nicht mehr. Mir heute kein einziger mehr hier. Kein einziger hätte mehr Hoffnung auf Leben mit ihm und seinem Vater und unserem Vater. Aber er war bereit, ein Land voller Liebe zu verlassen. Den Himmel zu verlassen, wo es nur Liebe gibt, wo der eine für den anderen da ist, um auf eine Welt zu gehen, wo sein eigenes Volk ihn nicht mal annehmen möchte. Er hat nicht davor zurückgeschreckt, für dich zu leiden, damit du heute hier sitzt oder stehst, damit du heute dich fragen kannst, bin ich der treue Knecht oder ein untreuer Knecht? Dafür hat Jesus alles aufgegeben. Wie sieht es mit dir aus? Hast du dir es zur Lebensaufgabe gemacht, dort, wo Gott dich hingestellt hat? Zum Beispiel am Arbeitsplatz, bei deinen Freunden, bei deinen Bekannten? Hast du es dir zur Aufgabe gemacht, ein treuer Knecht dort zu sein? Es ist noch nicht zu spät, liebe Geschwister. Wir dürfen alle noch treue Knechte werden. Aber es hängt von deiner und meiner Entscheidung ab. Hängt nicht von Gottes Kraft ab. Die ist da, die steht bereit. Es hängt von deiner und meiner Entscheidung ab. Jetzt gehen wir mal weiter. Vers 48 in Matthäus 24. Lesen wir noch Vers 46 und 47. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. schon mal darüber nachgedacht, wenn Jesus kommen würde, bei welcher Aktivität würde er dich am ehesten finden? Was magst du am Tag am meisten? Sagt jeder natürlich in der Arbeit. Okay, nach der Arbeit zum Beispiel. Würde er dich bei deinem Hobby finden? Gibt gute Hobbys, gar keine Frage. Würde er dich dort wiederfinden, wenn er kommt? Findet er dich im Kino? Findet er dich am Fußballplatz? Wo findet er dich? Ich muss es zu meiner Schande sagen, mich würde er wahrscheinlich beim Sport finden. Es hat mit einem treuen Knechten nichts zu tun. Nicht falsch verstehen, nichts gegen Sport, ist gesund und alles. Aber wenn er dich wahrscheinlich da treffen wird, heißt es, dass dein Tag am Abend auf das ausgerichtet ist. Dass dieses Andacht machen und eine Gemeindeaktivität zu besuchen, dass das eigentlich nur hineingepresst wird in den Tag irgendwo. Das ist nicht deine Lebensaufgabe. Das machst du so nebenbei mit. Es sollte eigentlich umgekehrt sein, dass der Sport so hineingepresst wird, weil es auch gut für deinen Körper ist. Gar keine Frage. Spazieren gehen, schwimmen, egal was. Aber der Fokus nicht auf dem liegt. Das Wort, was Jesus benutzt, glückselig, ist das gleiche Wort wie bei der Bergpredigt. Das erste Wort. Glückselig sind die, die um meines Namens willen leiden. Das gleiche Wort hier. Die Welt sagt, glücklich bist du, wenn du 6 Richtige hast. Ne? Aber Gott sagt, wenn du für mich arbeitest, wenn du für andere da bist, dann bist du glücklich. Vers 47, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Den Vers, denke ich, müssen wir nicht weiter auslegen, der ist selbsterklärend. Jetzt gehen wir zu dem unangenehmen Teil. Wer ist denn der andere Knecht? Da bleiben wir oft stehen, den wollen wir gar nicht identifizieren. Aber es ist auch wichtig, den sich anzuschauen. Vers 48. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten. Ich will dich jetzt nicht schocken, lieber Bruder oder Schwester, aber man muss es deutlich sagen, dieser untreue Knecht ist kein Ungläubiger, ist kein Atheist. Ist nicht der böse Weltmensch draußen, sondern es ist dein Bruder oder deine Schwester, der vielleicht neben dir sitzt. Woher weiß ich das? Wie nennt er denn Jesus? Mein Herr. Das sagt der Weltmensch nicht. Das sagt der Atheist nicht. Das sagt der Massenmörder nicht. Wer nennt nur Jesus mein Herr? Der in deiner Gemeinde ist. Man muss es deutlich sagen. Es sind Menschen wie du und ich, die in der Gemeinde sind, die Jesus als ihren Herrn bezeichnen. Aber wie kann ich erkennen, wer jetzt der treue und untreue Knecht ist? Interessant ist, dass Jesus hier sagt, dass dieser untreue Knecht es nicht ausspricht. Wo sagt es? In seinem Herzen. Mit anderen Worten, nach Bekenntnis kannst du leider nicht gehen, wer ein treuer oder untreuer Knecht ist. Denn es spielt in seinem Herzen ab. Der ist vielleicht im Gemeindechor, kommt jeden Sabbat in Gottesdienst, macht die Lektion perfekt, gibt gute Antworten. Nach Bekenntnis können wir hier nicht gehen. Hast du auch schon mal ganz ehrlich in deinem Herzen gedacht, die Wiederkunft Jesu kann doch gar nicht kommen? Und jetzt kommt ein Komma, weil, und du bringst 100 Gründe rein. Ich habe es gemacht. Kannst sagen, Jesus kommt, gar keine Frage. Ich stimme dem Glaubenspunkt 100% zu. Aber nicht bald. Dauert noch. Und jetzt bringst du vielleicht gute Dinge an. Sagst zum Beispiel, von der Schrift her, du hast die Schrift studiert und ein paar Dinge fehlen noch und da braucht Gott noch sehr lange, um dieses zu erfüllen. Vielleicht bringst du aber auch weltliche Dinge als Begründung. Was ist mit dem und dem? Was ist mit dir? Was ist an solchen Fragen oder Einstellung so schlimm? Was macht dieser untreue Knecht? Was ist so schlimm, Jesus, dass er halt einfach im Herzen sagt, du kannst noch gar nicht so schnell kommen? Was ist da so böse dran? Scheint doch harmlose Fragen zu sein. Er will halt nicht extrem sein. Er will nicht auffallen, dass der Herr bald kommen will oder soll. Er wird schon kommen, aber jetzt noch nicht. Eine solche Gesinnung führt zu einer leichtsinnigen Vernachlässigung der Gelegenheiten und Vorrechte, sich auf diesen Tag jeden Tag vorzubereiten. Und seinen Dienst so zu verrichten, als wäre jeder Tag der letzte Tag. Das ist an dieser Einstellung so schlimm. Vielleicht sagst du, stopp mal, hier gehe ich nicht mit. Das kann nicht sein. Nur weil ich nicht gleich glaube, dass Jesus bald kommt, was hat das mit meiner Vorbereitung und mit meiner Arbeit für Christus zu tun? Bleiben wir doch mal ganz ehrlich. Haben wir diese Frage? Ich habe da leider ein ganz weltliches Beispiel. Ihr werdet alle lachen, aber es passiert jeden Tag. Ich bin Buchhalter. Das heißt, ich gehe in meine Arbeit so um 7:30, irgendwann in dieser halben Stunde. Und der Chef macht's clever, der hat keine genaue Zeit. Aber er kommt fast nie um 8. 9, 9.30 Uhr, 8.45 Uhr, immer ein bisschen viel, viel später. Und er geht auch viel, viel früher wie die anderen. Jetzt wird sich der eine oder andere sagen, ja, ist ja auch ein Chef, ist ja in Ordnung, darum geht es ja auch gar nicht. Aber was man bemerken kann, ist, dass die Einstellung in der Früh, bevor er kommt, anders ist, wie die Einstellung, wenn er um 2:30, 3, manchmal 3:45 sagt, tschüss, macht's gut. Aber warum? Bei beiden ist er nicht mehr da. In der Früh ist er nicht da und wenn er sich verabschiedet, ist er nicht da. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. In der Früh glaubt jeder, der kann jeden Moment kommen. Während er sich, wenn er sich verabschiedet, da sagt er nicht, ich komme heute nimmer. Und geht davon aus, warum verabschiedet er sich denn? Der wird erst morgen wieder kommen. Und plötzlich fängt man sogar an zu sagen, ich gehe heute auch eher. Würde man nie machen um 8.40 Uhr. Ihr lacht drüber, aber merken wir an diesem weltlichen Beispiel, meint kein Kollege böse, merken wir, dass es von deiner und meiner Einstellung abhängt, ob du ein treuer oder untreuer Knecht bist. Und ich nehme jetzt sogar den untreuen Knecht ein bisschen in Schutz, der kann nicht mal was dafür, weil es Satans betörende Macht ist. Wenn es geschafft hat, in dir die Einstellung zu bringen, Jesus, irgendwann, aber nicht heute, kann nicht mal was dafür, weil die betörende Macht von Satan zu stark dann ist. Also mit anderen Worten, wir sollen die Wiederkunft Jesu niemals, niemals in ferne Zukunft hinausschieben. abgesehen davon, dann dürftest du dich auch gar nicht mehr Adventist nennen. Ja. Das kommt noch dann dazu, aber sei es drum. Ja. Was macht denn der Knecht? Er beginnt in erster Linie auf sich selber zu schauen, anstatt auf Jesus. Er nimmt die Grundsätze der Welt an und richtet sich nach ihren Gewohnheiten und Handlungen aus. Überheblichkeit macht ihn ewigen Dingen gegenüber leider sorglos. Gehen wir weiter, Vers 49, um das zu begründen. Was macht jetzt dieser untreue Knecht? Er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen. Merken wir, am Anfang klang das so harmlos. Er hat einfach in seinem Herzen was gesprochen. Aber was jetzt daraus folgt, sind ganz andere Dinge. Aber nochmal muss ich jetzt Jesus fragen, hast du in der Gemeinde schon einen Glaubensbruder gesehen, der einen anderen geschlagen hat? Ich in den 39 Jahren noch nicht. Also mit anderen Worten, ich denke, es wird uns klar sein, dass Jesus hier in einem Bild bleibt. Ja? Jetzt zu sagen, ich warte mal ab, bis ich das live sehe, ich denke, da kann man lang warten. Ja? Es soll ein Bild hier vermittelt werden. Ich denke, das ist deutlich. Ja? Vielleicht hat sogar jemand schon Glaubensbrüder raufen sehen, also ich jetzt noch nicht, aber ich denke, das ist eher dann die Ausnahme. Aber was in aller Welt bedeutet das? Interessant ist, wie es dazu kommt. Von wem geht denn das aus? Er fängt an. Also er wird nicht provoziert. Er wird nicht irgendwie in eine Ecke getrieben, sondern er fängt an. Und ganz interessant ist, mit wem? Vielleicht schocke ich dich jetzt wieder, liebe Bruder oder Schwester, aber er fängt an, seine Mitknechte. Also nicht den weltlichen Menschen, nicht den Atheisten, sondern seinen Bruder. Fängt an, in der Gemeinde zu streiten. Wann beginnt denn jemand oder was ist der Sinn denn einer Rauferei? Um zu zeigen, dass einer von beiden stärker ist. Und wenn er anfängt, was ist das für ein Bild? Will er zeigen, dass er der Stärkere ist? Er will sich überheben. Er ist plötzlich selbstsüchtig geworden. Er ist stolz geworden. Er will höher sein. Aber wie mache ich das? Wie erhebe ich mich über meinen Bruder in der Gemeinde? Ich denke, es, was uns alle Gemeinden betrifft, ist, ich fange erstmal über den des Schlechtreden an. Ja, das ist schon Schlagen. Du bist hier schon beim untreuen Knechten. Weil der Sinn dahinter ist, um Bruder XY schlecht zu machen, heißt ja, dass du automatisch erhöht wirst. Das sagst du natürlich nicht, aber das ist die Schlussfolgerung. Hast du auch schon mal über andere in deiner Gemeinde schlecht geredet? Also bitte nicht falsch verstehen. Wir sollen zurechtweisen. Möchte hier nicht falsch verstanden werden. Aber dann den biblischen Weg. Das heißt, mit demjenigen direkt. Ihr kennt es dann in Matthäus 18. Wenn er zu dir so macht, dann einen Bruder mitnehmen oder Schwester als Zeugen. Hört er den nicht, dann hast du es recht, es weiterzugeben. Aber oftmals nehmen wir die Variante 3 gleich, anstatt Variante 1. Also, natürlich, der treue Knecht hat auch die Aufgabe zur Zurechtweisung, aber die direkte Zurechtweisung. Schwester White schreibt zu diesem, wer der untreue Knecht ist, er fürchtet, dass seine Brüder ihn überragen. Und so fängt er an, ihre Anstrengungen herabzusetzen und ihre Beweggründe anzufechten. Schon mal gehört? Das magst du nur wegen Werksgerechtigkeit. Ja? Schon bist du beim untreuen Knecht. Denn er merkt, stopp mal, du arbeitest, er arbeitet vielleicht gar nicht. Also muss er jetzt dir irgendwas bringen, dass er sich selber rechtfertigt. Obwohl er gar nicht weiß, was dein Beweggrund ist. Der Beweggrund vom treuen Knechten ist niemals, dass er vor seinem Herrn sagen kann, schau mal, was ich gemacht habe. Sondern dass seine Mitknechte zur rechten Zeit Speise haben. Das ist sein Beweggrund. Es gibt Werksgerechtigkeit, das stimmt. Wenn dein Beweggrund wirklich ist, hey, ich mache jetzt Mission, damit Gott es sieht. Er soll das ruhig sehen, dass ich das mache. Dann gebe ich dir recht. Dann bist du auch beim untreuen Knechten. Aber das kann der andere niemals wissen, weil das spielt sich bei mir ganz allein im Herzen ab. Das heißt, der andere kann niemals zu mir herkommen und sagen, aus dem und dem Grund machst du es, weil dann wäre er Gott, dann wüsste er, was ich im Geheimen denke. Aber dennoch spielt er sich so auf, als wäre er Gott. Vielleicht haben wir bei alle schon die sofort Szene runtergefallen, wer der untreue Knecht ganz am Anfang auf dem Planeten war. Ganz genauso. Er sollte Lichtträger sein für andere. Aber er wollte irgendwann alleiniger Lichtinhaber sein. Und irgendwann musst du dann auch diesen Gott anfechten. Irgendwann musst du Farbe bekennen. Irgendwann musst du sagen, ich glaube, es ist nicht ganz so fair alles, wie er mit uns umgeht. Also wenn ihr mich wählt, bei mir wäre das anders. Ja. Ihr kennt die Geschichte, ihr braucht es nicht durchgehen. Ja. Interessant. Mein Sohn Davids hat das Allergleiche gemacht. Ja. Ihr kennt die Geschichte von Absalom. Am Tor draußen gewartet und sich jeden sein eigenes Problem anhören und meint, also ich würde dir Recht geben. Damit sie ihn wählen. Sei nicht fast identisch 1:1, wie vielleicht oben der Kampf im Himmel ausgesehen haben. Eigentlich will er nicht zu weit gehen, ich weiß es nicht. Aber wir haben es geschrieben, ja, was Absalom gemacht hat. Wir kennen nur, wie Absalom öffentlich gegen David kämpft. Nee, am Anfang war das alles im Geheimen. Ja. Dieser untreue Knecht bleibt aber nicht stehen, bei seinen Mitknechten sie zu verleumden. Wir haben gelesen, er isst und trinkt mit den Betrunkenen. Interessant ist, mit wem ist er jetzt da? Ein ganz anderes Bild ist jetzt wieder da. Jetzt sind seine Mitknechte weg. Jetzt isst und trinkt er mit anderen. Ja, wer kann das dann nur sein? Mit den Weltmenschen. Er isst und trinkt mit Menschen, die Jesus niemals Herrn nennen würden. Aber jetzt nochmal, ich will nicht hier damit sagen, dass wir keinen Kontakt mit Weltmenschen haben sollen. Das sagt auch dieses Gleichnis nicht. Aber dieses Gleichnis macht deutlich, dass genau das Gegenteil von seiner Arbeit, was eigentlich sein sollte, er genau das Gegenteil macht. Er kümmert sich nicht mehr, dass seine Mitknechte Speise zur rechten Zeit haben, sondern man findet ihn da auf, wo Betrunkene sind, wo sein Herr mit Sicherheit nicht kommen wird, wo er es gar nicht mitkriegt, dass sein Herr kommt, da befindet er sich. Lukas 21, Vers 34 sagt Jesus, ja, doch sehr harte Worte, vielleicht können wir sie kurz lesen. Lukas 21, entschuldigt bitte, Lukas 21, Vers 34. Jesus beginnt, hütet euch aber. Klingt nicht schön, oder? Macht nicht gerade groß Mut, wenn einer zu mir sagt, hüte dich. Aber warum macht Jesus das? Um dir die Dringlichkeit aufzuzeigen, weil er dich liebt. Hüte dich aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei, Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag, was meint Jesus hier mit jener Tag? Welchen jenen Tag? Sein Kommen. Plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Nochmal deutlich, Jesus hat nichts gegen Essen und Trinken. Nochmal, nicht falsch verstehen. Ja? Nicht, dass mir jetzt ein Hungerstreik oder irgendwie, also Essen und Trinken ist notwendig, aber er sagt, dass das nicht dein Fokus ist. Dass dein Gedanke nicht die ganze Zeit beim Essen und Trinken verweilt. Aber genau da befindet sich jetzt der untreue Knecht. Mit anderen Worten, er hat sich nicht nur verbunden mit Menschen, die so denken, sondern er hat auch ihre Gewohnheiten mit angenommen. Sein Lebensstil hat sich verändert. Und nochmal, alles begann mit der einfachen Aussage im Herzen, mein Herr kommt noch nicht. Nach was ist dein Herz ausgerichtet? Ganz ehrlich. Dass du schön aussiehst? Dass die Außenfassade bei dir passt? Dass keiner was Schlechtes über dich denkt? Ich weiß, es sind blöde Fragen, aber sie helfen uns. Denn sie sind so entscheidend, um herauszufinden, welcher Knecht du bist. Soll jetzt kein Angriff sein, aber wie oft erlebt man das, dass man ungeduldige Geschwister vorfindet, wenn die Predigt 1-2 Minuten länger dauert. Aber beim Shoppen in der Stadt, da können 6 Stunden von Schaufenster zu Schaufenster verbracht werden. Da stört es überhaupt nicht, ob ich um 6 Uhr heimkomme oder um 8 Uhr heimkomme. Ich denke, das sind alltägliche Dinge, da kann man auch viel selber erkennen. Also ein treuer Knecht arbeitet nicht für sich. Ein treuer Knecht arbeitet, damit er zum Segen für andere ist. Und so ein Knecht ist ständig bereit für die Wiederkunft Jesu. Ja, es schlafen alle 10 Jungfreien ein und der wird auch einschlafen. Es gibt manchmal so eine Glaubenssache, dass es vielleicht welche gibt, die nicht schlafen werden. Ich denke Auch er wird mal schlafen. Aber er wird aufstehen und bereit sein. Das ist der Unterschied. Das ist der einfache Unterschied. Warum habe ich euch dieses Gleichnis erzählt? Um euch Angst zu machen? Um Druck aufzubauen? Oft hört man ja von der Kanzel herab, ja, nicht Druck aufbauen, motivieren, das ist wichtig. Was können die Gäste denken? Ich denke, wenn man Druck aufbauen will, dann ist es schon mal generell falsch, das stimmt. Aber nur zu sagen, dass Gott dich liebt, ist eine falsche Liebe, ist eine falsch verstandene Liebe. Denn aus dieser Liebe heraus möchte Gott dich und mich warnen und sagen, bitte helf mir, ich will doch bald kommen, dich heimzuholen. Wie kannst du da hocken, wenn dein Nachbar nichts von Jesus weiß? Wie kannst du in der Stadt 8 Stunden rumtrödeln, wenn du doch weißt, was zu tun ist? Versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich der Beweggrund, da gibt es keinen Druck machen. Gott wartet, bis du und ich treue Knechte sind. Und wenn du dich heute ertappt hast, so wie ich mich bei der Ausarbeitung ertappt habe, hoppla, ich gehe in die Gemeinde, weiß nicht, was die Leute über mich denken, kann ich nicht beurteilen, aber Außenfassade passt, ja. Aber ich bin kein treuer Knecht. Denn ich schreck auch vor, ja, wie wird er über mich denken? Vielleicht lacht er. Vielleicht glaubt er an die Evolution und ich oute mich jetzt als einer, der an die Schöpfung noch glaubt. Aber dann ist hier heute doch genau ein Tag der Entscheidung für dich und für mich nötig. Wir können heute sagen, ja, ich war der untreue Knecht, ich muss mich nicht schämen, ich kann es frei sagen. Aber ich kann hier und jetzt sagen, lieber Vater, helf mir. Mach bitte ja nicht den Fehler, wie die Israeliten gemacht haben und sagen, ab jetzt werde ich der treue Knecht. Dann kann es sein, dass vielleicht der Gemeindeleiter neben dir oder dein Bruder sagt, wow. Aber ich musste leider von oben sagen, noch bevor du zu Hause ankommst, wirst du fallen. Bei den Israeliten, als sie bei 2. Mose 19, ihr kennt die Geschichte, als sie gesagt haben, alles, was du uns sagst, tun wir. 2, 3 Kapitel haben sie irgendwas gebaut, aber es war nicht, was sie für Gott gebaut haben. Mit anderen Worten, denk ja nicht, dass du jetzt dich zum treuen Knechten machen kannst. Unmöglich. Weil dann bist du gerade in der Werksgerechtigkeit. Schau, lieber Gott, ich mache XY. Der treue Knecht macht's, damit die anderen Speise zur rechten Zeit haben. Mit anderen Worten, der treue Knecht in dem Bild denkt die ganze Zeit, dass der Herr das nie gesehen hat, weil der Herr ist ja weg. Mit anderen Worten, der treue Knecht macht's aus der Gesinnung heraus, der Herr sieht's gar nicht, aber es ist meine Aufgabe, jedem die Speise zur rechten Zeit zu geben. Natürlich ist es ein Bild, der Herr sieht, was du machst, aber in dem Bild zu bleiben, mach's nicht, weil damit Gott dich sieht. Dann sag, lieber Gott, ich bin ein untreuer Knecht, bitte mach aus mir einen treuen Knecht. Dann wird's unser himmlischer Jesus Christus wird es vollbringen, dass du und ich treue Knechte werden. Das wünsche ich dir und mir. Amen. Lieber allmächtiger Vater, Herr, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass er, ihm war es nicht zu schade, auf diese Welt zu kommen. Er ist gekommen, obwohl er Schmach und Hohn bekommen hat. Wir waren für ihn wert genug zu kommen. Vater, hab Dank dafür. Wir bitten dich, mach du aus uns auch treue Knechte, dass wir uns nicht zu schade sind, dein Werk weiterzugeben und zu vollbringen. Vater, es ist nicht unser Werk, sondern es ist dein Werk. Ich bitte dich für einen jeden heute, der hier war. Bitte segne du ihn. Bitte helf uns alle, Herr, dass wir treue Knechte werden, dass wir diese Liebe zu Jesus, die du uns geben möchtest, haben in unsere Herzen. Denn diese Liebe treibt uns an, andere die Speise zur rechten Zeit zu geben. Gerade in einer Welt, die nicht mehr so, wie sie ist, lange bleiben wird. Wir bitten dich, rüste du uns aus durch Jesus Christus, unseren Herrn. In Jesu Namen.